Meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank, dass Sie kommen, dass Sie zuhören, dass Sie uns die Ehre geben, uns, Emily Rose, sie debütiert heute mit ihrem Jugendroman Wetteinsatzliebe. Ich bin sehr stolz darauf, ich bin die Verlegerin Eva-Maria Popp, unser Verlag heißt Basic Erfolgsmanagement und wir stehen dafür, Erfolg zu machen. Und Erfolg ist etwas, ja, das muss man schon selber in die Hand nehmen. Und das hat Emily getan. Ich prophezeie ihr eine sehr, sehr große Karriere, weil die Emily instinktiv erfasst, wie man schreibt und wie man Menschen berührt. Und das hat mich auch berührt und deshalb sind wir zusammengekommen. Emily schreibt seit ihrem 14. Lebensjahr. Sie hat von ihrem Konfirmationsgeld mit 14 Jahren einfach einen Laptop gekauft. Wo andere junge Mädchen vielleicht sich schicke Klamotten kaufen, Schminkzeug und ähnliches, hat Emily investiert in ihre Zukunft, in ihre Karriere, in ihr Leben und hat sich einen Laptop erworben und mit Schreiben begonnen. Das finde ich bemerkenswert, liebe Emily. Ganz, ganz klasse. Emily ist jetzt 18, macht bald Abitur und schreibt, was das Zeug hält. Dieses Buch ist entstanden, weil sie ihrer Mama ein Geschenk machen wollte zum Muttertag. Auch bemerkenswert. Und ich verrate jetzt natürlich das Wichtigste. Es ist ein Liebesroman, aber ein Liebesroman ohne Happy End. Ja, wo gibt's denn sowas? Bei der Emily. Und dieses ohne Happy End, das hat mich fasziniert, weil es ist nicht immer alles Happy End. Und die romantische Liebe, ja, wo gibt sie die? Wir müssen aufpassen, dass wir uns von der Liebe nicht irgendwelche Flausen in den Kopf setzen lassen und dann enttäuscht sind, wenn die Liebe und das Leben ganz anders ist. Und das hat die Emily erfasst. Aber jetzt bitte, Emily, erzähl uns doch nochmal, was fühlst du beim Schreiben? Was fasziniert dich am Schreiben?
Ja, also das Schreiben ist halt einfach etwas, was mir recht viel Spaß macht. Ich höre während dem Schreiben immer Musik, das inspiriert mich dann eben, oder auch wenn ich andere Bücher lese. Und das ist eben was, wenn ich selber was lese, dann interessiert mich das halt, was der Autor sich dabei gedacht hat, was er vermitteln wollte und ich wollte eben das Gleiche machen. Genau.
Super, ja, so muss man es machen, wenn man jung ist. Nicht sagen, naja, ich könnte doch mal, ich wollte doch mal, wie macht man das? Nein, tun. Und dazu will ich die jungen Leute, die hier sitzen, aber auch natürlich die Älteren animieren. Wir müssen tun, wir müssen machen. Und die Emily macht, sie hat uns ja gerade erzählt, sie fühlt sich inspiriert. Wie bist du denn auf die Geschichte gekommen? Erzähl doch mal.
Ja, eben auch durchs Lesen, einfach weil mir so Geschichten, eben so Teenie-Romanzen recht gut gefallen und ich habe mir dann überlegt, was halt gerade so in ist sozusagen und es gibt eben recht viele Bücher, die auch so Wetten behandeln und ich wollte eben das ein bisschen umdrehen, dass eben nicht der Junge eine Wette hat, sondern eben das Mädchen sozusagen und genau, dann habe ich eben im Laufe der Zeit einfach die Geschichte entwickelt und genau, ist halt dann das draus geworden, das Buch.
Super, Emily. Also eine emanzipierte junge Frau, wo nicht die Jungs wetten, sondern eben die Mädchen die Sache in die Hand nehmen. Aber wenn man ehrlich ist, so war es ja schon immer. Seit Tausenden von Jahren nehmen die Mädchen und die Frauen es in die Hand, wenn es um die Liebe geht. Die Männer merken das halt immer nicht so viel. Aber das ist ja gut so. Die sollen ja nicht alles mitkriegen, gell, Emily? So, Emily, jetzt bitte ich dich doch mal ein paar Passagen aus deinem Buch vorzulesen. Was hast du gewählt? Ich glaube, du hast den Prolog gewählt. Emily führt euch ein in ihr Buch und fertig lesen müsst ihr es natürlich dann selber. Also wir wollen euch jetzt ein bisschen schmackhaft machen, worum es in diesem Buch geht und dass es ein spannendes Buch geht, ist auch wenn es um die Liebe geht. Jetzt müssen wir das mit der Technik in den Griff kriegen.
Test? Okay. Also, Genau, also das ist jetzt praktisch der Prolog von meinem Buch. Nathaniel Morgan, dunkle Haare, grüne Augen, markanter Kiefer, relativ muskulös gebauter Körper. Nicht Adonis persönlich, aber vielleicht sein kleiner Bruder. Oder eher sein Cousin. Ein Durchschnittstyp mit Durchschnittsnamen und einem Durchschnittsaussehen. Er ist keiner dieser Bad Boys, die in kriminelle Machenschaften verwickelt sind, oder einer dieser Sportfreaks, die sich mit Steroiden vollpumpen und denken, dass sie jedes Mädchen haben können. Er ist der nette Junge von nebenan, der Traumschwiegersohn einer jeden Mutter. Warum ich mich mit ihm beschäftige, wenn er doch nur ein Durchschnittstyp ist und ihn von meinem Tisch aus in der Schulkantine beobachte? Weil ich ihn dazu bringen muss, sich in mich zu verlieben. Ja, richtig gelesen. Ich, Vevi Richards, muss den unscheinbaren Nathaniel Morgan dazu bringen, sich in mich zu verlieben. Wie in irgendeinem kitschigen, klischeehaften Teenie-Film, die ich zugegebenermaßen ziemlich gerne ansehe. Wie konnte ich eigentlich dieser dämlichen Wette zustimmen? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Es war auf der Geburtstagsparty von einem Jungen aus meiner Parallelklasse. Ich denke, sein Name war Eric oder Archie. Eigentlich ist sein Name auch nicht weiter relevant. Es war eine ziemlich langweilige Party, weshalb meine beste Freundin Sue und ich uns nach etlichen Drinks einfach auf die Couch setzten und die Leute beobachteten, was wirklich witzig war. Vor allem, weil wir betrunken waren. Der Typ da drüben sieht dich schon die ganze Zeit an, flüsterte mir Sue nach einiger Zeit zu. Eigentlich flüsterte sie überhaupt nicht, sondern schrie mir in mein Ohr, um die laute Musik zu übertönen. Aber sie schrie nur so laut, dass ich die Einzige war, die sie hören konnte. Ich folgte dem Blick meiner besten Freundin und sah den Jungen an, den ich zuvor noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Ich zuckte nur mit den Schultern. Sollte er halt gucken, was interessierte das mich? Jetzt sei nicht so brüder und flirte ein wenig, kicherte Sue, und ihre Alkoholfahne stieg mir in die Nase, weshalb ich das Gesicht verzog. Vermutlich roch ich genauso, als ich ihr antwortete. Ich bin nicht prüde, wenn ich wollte, könnte ich ja jeden Jungen verführen, behauptete ich von mir selbst überzeugt und deutete durch den Raum, in dem einige Alkoholleichen ihren Rausch ausschliefen, während andere weitere Getränke hinunterkippten, als wäre in den roten Plastikbechern Wasser. Sue begann wie verrückt zu lachen, ihre Augen leuchteten und mir war jetzt schon klar, dass ich besser meinen Mund hätte halten sollen, denn dieser Blick hieß, dass Sue eine Idee hatte. Und wenn Sue eine Idee hatte, kann eigentlich nichts Gutes dabei rauskommen. Beweise es. Den nächsten Kerl, der durch die Tür kommt, sie deutete auf die Wohnzimmertüre, musst du dazu bringen, sich in dich zu verlieben. Erneut verfiel Sue in ihr seltsames Gekicher, doch ich schüttelte nur den Kopf. Ich habe gesagt, ich kann den Kerl verführen, nicht dazu bringen, mich zu lieben. Das ist totaler Schwachsinn, versuchte ich mich aus der Sache rauszureden. Traust du dich etwa nicht? Sue sah mich herausfordernd an. Ich blickte zur Wohnzimmertüre, die irgendein Idiot immer schloss, obwohl sowieso gleich der nächste Partygast hereinstolperte. Doch jetzt gerade hoffte ich inständig, dass keiner mehr hereinkam. Zu meinem Glück passierte es aber trotzdem. Die Tür öffnete sich gähnend langsam und ohne es wirklich zu beabsichtigen, hielt ich den Atem an, darauf gespannt, wer gleich das Wohnzimmer betreten würde. Ich sah Nathaniel einen Moment dabei zu, wie er in der Menschenmasse nach irgendwem Ausschau hielt und sich letztendlich einfach auf einen der freien Plätze auf der anderen Seite der U-förmigen Couch setzte, ohne die gesuchte Person gefunden zu haben. Als ich zu Sue sah, starrte sie ebenfalls auf Nathaniel, mein Opfer, den Auserkorenen oder wie auch immer man ihn nennen will. Auf ihren Lippen lag ein schelmisches Grinsen, als sie ihren Blick von Nathaniel nahm und mich anschließend ansah. Ich atmete einmal tief durch, bevor ich einen Entschluss fasste. Abgemacht, die Wette gilt. Ich könnte meine hirnrissige Entscheidung auf den Alkohol schieben oder auf mein Ego, welches sich unbedingt behaupten wollte. Oder einfach auf meine Dummheit. Aber ich habe der Wette tatsächlich zugestimmt. Vermutlich hat sich alles zusammengemischt, denn sonst wäre ich wohl kaum auf solch eine selten dämliche Idee gekommen. Und jetzt sitze ich hier, beobachte einen wirklich netten Kerl, wie er das widerliche Kantinenessen herunterwirkt und überlege mir, wie ich ihn dazu bringen kann, sich in mich zu verlieben. Gott, wie absurd ist das eigentlich? Ich könnte die Wette einfach abblasen, vermutlich sollte ich das auch, aber das würde es mir so nur ewig vorhalten und darauf habe ich wirklich keine Lust. Und was ist denn schon großartig dabei? Ich verbringe Zeit mit Nathaniel, er verliebt sich in mich und dann gehen wir wieder getrennte Wege. Das sollte doch zu schaffen sein, oder? Na, arbeitest du gerade an deinem Schlachtplan? Reißt mich meine beste Freundin aus meiner Beobachtung, weshalb ich erschrocken zusammenzucke. Sue lässt sich mit einem Tablett in der Hand neben mir gegenüber am Tisch nieder und sieht mich neugierig an. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, das ist echt gemein. Zum Schluss werde ich ihn abservieren und vielleicht ist er danach mega traurig oder sauer. Aber noch schlimmer, was ist, wenn ich mich in ihn verliebe? Du weißt, wie meine Eltern zu Beziehungen stehen. Abgesehen davon werde ich mit ihm ausgehen müssen. Und wie soll das funktionieren, wenn ich meine Eltern schon anbetteln muss, damit ich dich besuchen darf? Am Ende meiner Rede seufzt sich noch theatralisch auf, in der Hoffnung, Sue lässt die Wette von sich aus sein. Ich habe keine Lust, ihr $20 zu zahlen. Einen Moment lang scheint Sue wirklich zu überlegen, doch dann schüttelt sie einfach den Kopf. Das packst du schon. Außerdem übertreibst du, deine Eltern sind überhaupt nicht so streng. Und wenn du die Wette abblasen willst, kannst du mir das Geld auch gleich jetzt geben. Sie hält voran ihre Hand auf. Diesmal schüttle ich den Kopf. Das bekommst du zurück, knurre ich missmutig und stehe auf, um mich auf den Weg zum nächsten Unterricht zu machen.
Ja, meine Damen. Sie haben jetzt den Anfang, den Prolog dieses bemerkenswerten Buch gehört. Da steckt eine Menge an Lebensweisheit dahinter. Strategie. Ein bisschen Durchtriebenheit. Ein bisschen Lust am Tun. Ein bisschen Lust an der Liebe. Ein bisschen Angst, ein bisschen Furcht. Wie wird es ausgehen? Gehe ich zu weit? Und Sie wissen, wie das ausgeht. Manchmal geht es gut aus, manchmal geht es schlecht aus. Ich glaube, du hast jetzt so viel gelesen, dass man schon sich vorstellen kann, dass dieses Buch wirklich spannend ist, weil es kann alles in diesem Fall passieren. Sie können sich kriegen, sie können sich nicht kriegen. Es kann eine große Enttäuschung werden, wie im richtigen Leben. Ich habe jetzt für dieses Buch viel Pressearbeit gemacht. Ich habe viele Journalisten angerufen. Und das meiste, was den Journalisten imponiert hat, war das Nicht-Happy End. Hätte das Buch ein Happy End, wäre es ein gewöhnliches Buch. Dann würden wir es vielleicht als junge Rosemarie Pilcher abtun. Aber nein, es ist eben kein Happy End und das macht es so spannend. Ich denke, es ist eine Lebensgeschichte, wirklich wie aus dem Leben gegriffen, wo man sehr viel lernen kann. Als junger Leser, als junge Leserin, aber auch als älterer Leser, als ältere Leserin. Wir Älteren können ihn mit diesem Buch verstehen, was in jungen Menschen heute vorgeht. Emily, du hast ein Porträt deiner Klassenkameraden, jetzt natürlich nicht in Person, geschaffen, ein Porträt deiner Jugend, deiner Kameradinnen, Kolleginnen und Kollegen geschaffen. Und das macht das Buch wertvoll. Man versteht mit dem Buch, wie junge Menschen heute fühlen. Und ich denke, wenn junge Menschen es lesen, dann können sie sich selber besser verstehen. Und das ist ja ganz wichtig im Leben, dass man sich selbst versteht. Und dass auch Sie wissen, wie es weitergehen kann und eine Idee davon bekommen, wird Emily jetzt noch eine weitere Passage lesen. Bitte schön, Emily.
Der Adler verlässt sein Nest. Ich wiederhole, der Adler verlässt sein Nest. Das Rauschen des Walkie-Talkies verstummt. Hör auf mit dem Mist und schwing deinen Hintern ins Auto. Wir sind schon viel zu spät dran, zische ich leise, aber bestimmt, und lasse den Knopf wieder los, sodass Sue erneut sprechen kann. Du gönnst dir aber auch gar keinen Spaß, mault sie beleidigt. Darauf bekommt sie keine Antwort von mir. Stattdessen werfe ich einen Blick in den Rückspiegel und sehe Nathaniel mit seinem Audi von hinten kommen, weshalb ich tiefer in den Beifahrersitz rutsche und hoffe, dass er mich nicht sieht. In dem knallroten Mini von Sue, der praktisch nicht zu übersehen ist. Zum Glück werde ich bald 18, dann bekomme ich den alten Wagen meiner Mutter und muss nicht mehr mit dem Bus zur Schule fahren. Und ich muss mich bei dem Regenwetter nicht von Sue abholen lassen, die auf die glorreiche Idee gekommen ist, ihren Plan mit dem Ausspionieren tatsächlich durchzuführen. Als ich in den Wagen gestiegen bin und sie mir das Walkie-Talkie in die Hand gedrückt hat, wäre ich am liebsten wieder ausgestiegen, aber dann hätte ich zu Fuß gehen müssen und das wollte ich mir dann doch ersparen. Und jetzt sitze ich in dem roten Mini und hoffe, dass mich der vorbeifahrende Nathaniel nicht sieht und auch Sue nicht entdeckt hat, die irgendwo in seinem Garten herumlungert. Wo bleibt sie denn überhaupt? Ich sehe erneut in den Rückspiegel und erblicke tatsächlich Sue, die schnell über die Straße läuft und wild mit den Armen herumfuchtelt. Ich sehe etwas irritiert dabei zu, wie sie wild gestikulierend auf den Wagen zustürmt und stelle kurzzeitig in Frage, warum ausgerechnet sie meine beste Freundin ist. Ich habe gesagt, du sollst den Wagen starten, verdammt, schreibt Sue aufgebracht, als sie die Wagentüre aufreißt und sich auf den Fahrersitz fallen lässt. Was ist denn passiert, frage ich nun doch etwas panisch, als Sue den Zündschlüssel dreht und das Gaspedal durchdrückt und viel zu schnell losbrettert. Ich hatte mich ja seitlich am Haus versteckt, damit ich die Haustüre im Blick habe, beginnt sie und schnappt dabei nach Luft. Auf jeden Fall ist mir entgangen, dass Herr Morgan draußen auf der Terrasse die Zeitung gelesen und Kaffee getrunken hat. Als er mich bemerkt hat, wollte er natürlich wissen, was ich in seinem Garten mache. Und da bin ich halt weggerannt, berichtet Sue völlig aus der Puste und beginnt dann zu lachen. Du bist echt bescheuert, meine ich kopfschüttelnd und steige in Sues Lachen ein. Ich stelle mir vor, wie verwirrt Nathaniels Vater gewesen sein muss, als er ein wildfremdes Mädchen in seinem Garten erblickt hat und beginne deswegen noch mehr zu lachen.
Die nächste Passage, das rote Auto, es geht um Signale, es geht um Aussenden von Signalen, was will ich von ihm, was will er was von mir, es beginnt spannend zu werden. Ja, Emily, was hat der Roman mit dir gemacht? Überleg mal, hat er dich immer inspiriert, die Menschen zu beobachten? Wie ist dir dieser Wetteinsatz Liebe eingefallen? Woher hast du deine Inspiration genommen?
Genau, also Inspirationen nehme ich eben, wie vorhin schon gesagt, hauptsächlich aus Musik oder aus anderen Büchern. Einfach, keine Ahnung, es hat irgendwie so eine inspirierende Wirkung auf mich und einfach die Idee der Wette gefällt mir recht gut in Büchern. Und ich wollte eben dann auch so was Ähnliches sozusagen schreiben und habe mich dann eben hingesetzt und mir überlegt, was ist interessant, was interessiert die Leute zurzeit, was lese ich gerne, was könnte andere eben dann auch interessieren und habe mir dann eben sozusagen die Handlung dadurch überlegt und dann angefangen zu schreiben.
Also wenn ich dir zuhöre, dann bist du eine interessierte junge Frau, die ihr Leben damit verbringt, zu beobachten, zu sehen, was andere Menschen machen, zu lesen, einfach aufzunehmen. Das heißt, du hast dein Leben, dein Fühlen, deine Gedanken auf Aufnahme gerichtet. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Tipp im Leben von jungen Menschen, aber auch von Älteren. Wir müssen mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen. Dann lernen wir, dann erfahren wir was von den anderen und dann können wir auch was wiedergeben. So wie bei Emily. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Und ich möchte das wirklich als Tipp an euch alle, an unsere Zuschauer und Zuhörer hier weitergeben. Macht was aus eurem Leben. Geht mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend. Hört zu, was andere euch sagen. Dann lernt ihr. Und wenn ich jetzt pathetisch sage, das ist auch ein Stück Frieden, den wir damit in die Welt bringen. Wenn wir zuhören lernen, und nicht über die Menschen hinwegtrampeln und gar nicht wissen, was der uns jetzt gerade gesagt hat. So können wir dafür sorgen, dass die Menschen sich besser verstehen. Und Emily hat uns das mit diesem Buch vorgemacht. Finde ich ganz klasse, Emily. Also für mich bist du ein großes Vorbild für deine Altersklasse, für deine Schulkameraden, für die Jugend in dieser Welt. So müsst ihr es machen. Leute, geht raus und nehmt euch ein Beispiel an der Emily. Und jetzt, denke ich, wollen wir aber noch ein bisschen vom Schluss hören. Vielleicht nicht ganz die letzten Seiten, wir wollen ja nicht verraten, was wirklich passiert. Aber ein paar spannende Seiten liest du uns jetzt bitte noch vor.
Ich dachte, dass ich sauer war, als ich das von Stacy gehört habe. Ich dachte, dass mich das verletzt hatte, doch jetzt weiß ich es besser. Es kommt mir so vor, als würde ich keine Luft mehr bekommen. Sues Stimme kommt mir ganz fern vor und ich bin gefangen in meinen eigenen Gedanken. Du bist so dumm, Eve. Du mochtest ihn doch tatsächlich. Du wolltest, dass Nathaniel sich in dich verliebt. Und nicht, weil du die Wette gewinnen wolltest. Oh nein, du bist doch tatsächlich so dumm gewesen und hast dich in Nathaniel Morgan verliebt. Du hast dir vorgenommen, es nicht zu tun. Du wolltest dich nicht in diesen Arsch verlieben. Du wolltest diesen Schmerz nicht, der deinen ganzen Körper betäubt. Du wolltest an das Gute in ihm glauben und jetzt sitzt du hier. Ich sitze hier auf Sues Couch und kämpfe mit den Tränen. Ich werde nicht weinen. Er ist es nicht wert, dass ich seinetwegen weine. Anstatt zu weinen, greife ich mir eines der Kissen und drücke es mir gegen das Gesicht. Und dann schreie ich. Ich schreie so laut ich kann. Ich schreie meine Wut und meine Trauer heraus. Ich schreie und klammere mich an dem Kissen fest, als wäre es mein Rettungsring. Nachdem ich mich wieder beruhigt habe, lege ich das Kissen an seinen Platz und streiche mir die Haare aus dem Gesicht. Du kommst zurecht, frage ich Sue, die mich ein wenig verstört ansieht und letztendlich stumm nickt. Gut, murmle ich. Sehr gut. Mit diesen Worten stehe ich auf und verlasse das Wohnzimmer. Wo willst du denn jetzt hin, ruft mir Sue hinterher, als ich meine Schuhe anziehe, die ich in der Garderobe stehen lassen habe. Hat sie mich eingeholt und sieht mich neugierig an. Ich ziehe mir meine Jacke über und sehe Sue dann entschlossen an. Ich bringe ihn um, meine ich. Sues Blick wechselt von neugierig zu verstört, weshalb ich die Augen aufreiße und den Kopf schüttle. Sinnbildlich, Sue. Ich werde mit ihm Klartext reden und Daniel bekommt auch sein Fett weg, beruhige ich Sue, die erleichtert ausatmet. Hat sie wirklich gedacht, dass ich nach Daniel umbringen werde? Möchtest du mitkommen, frage ich sie, doch Sue schüttelt den Kopf. Ich möchte ihn jetzt nicht sehen, meint sie traurig. Es bricht mir das Herz, Sue so zu sehen. Zieh dich warm an, Daniel.
Ja, meine Damen und meine Herren, Sie hören schon, da geht's schon zur Sache. Vor allen Dingen eines wird deutlich, die Geister, die ich rief. Man hat halt seine Gefühle nicht immer im Griff. Und manchmal zettelt man Dinge an, die einem dann entgleiten. Und dann heißt es trotzdem Ruhe bewahren und wieder aus der Nummer souverän rauskommen. Und wie das weitergeht und ob es souverän bleibt oder ob es entgleist, ob es ganz fürchterlich endet, wir werden sehen. Ich möchte euch animieren dazu, dieses Buch von Emily zu kaufen. Ich möchte appellieren an die Deutschlehrer unter euch, nehmt es als Lektüre im Unterricht für eure Jugendlichen, für eure Schüler. Emilys Deutschlehrerin hat es schon getan. Das ganze Gymnasium ist in heller Aufruhr heute und hört natürlich auch zu und ist dabei. Und die erste Lektürestunde ist schon sozusagen im Kasten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir euch animieren konnten, wenn wir euch an euch appellieren konnten, sich mit Emily zu beschäftigen, sich mit diesem Buch zu beschäftigen, zu gucken, was kann man daraus lernen. Und dann muss ich aber wiederum sagen, man muss nicht aus allem was lernen, es kann auch einfach nur Spaß machen. Und dieses Buch macht Spaß, Spaß mit Tiefgang. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Emily, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat, heute für euch zu lesen. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, weil ich weiß, dass in Emily eine große Autorin steckt und ich glaube, wir haben heute eine große Karriere begonnen. Und wenn ihr dann in 15 und 20 Jahren mal ihre Romane im Fernsehen seht, vielleicht im Sonntagabendprogramm, dann könnt ihr sagen, wir waren dabei bei der Premiere einer großen Schauspielkarriere. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Und jetzt noch ein großer Dank an die Managerin von Emily, an die Mama, an die Angela Rose. Eine tolle Frau, das verdient Applaus. Ich bin ja eine Working Granny inzwischen. Und jetzt an alle Mütter und Großmütter. Wir müssen unseren Kindern Support geben. Wir müssen unsere Kinder unterstützen. Und Angela, das hast du hervorragend gemacht. Und ich glaube, dass du sozusagen der Motor bist im Auto. Die Emily ist natürlich das große, tolle, schicke Auto. Aber die Mama ist der Motor. Und so ist es gut. Kommt gut nach Hause. Sie sind aus Bayern. Sie haben heute noch einen weiten Weg. Aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wetteinsatz, Liebe. Es gibt noch Bücher zu kaufen draußen am Stand und die Emily signiert natürlich auch. Wer ein handsigniertes Buch haben will, Emily, du kannst vorne gleich hingehen und dann schön schreiben.